Vor einiger Zeit habe ich die Autobiografie von Astrid Eichler gelesen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das ein Begriff ist. Die ist schon ein paar Jahre alt. Mittlerweile ist sie eher bekannt so als mit Seminaren, mit Artikeln. Gerade in der Single-Arbeit ist sie sehr aktiv. Artikel in Aufatmen und Joyce. Sie hat ihre Arbeit begonnen als Pfarrerin in Ostdeutschland und ich war irgendwie tief beeindruckt von dieser Biografie. Und zwar nicht, weil ihr Leben so außerordentlich erfolgreich wäre oder so viele Höhepunkte aufzuweisen gehabt hätte, sondern vielmehr ist es ein Buch, das von einer Berufung von Gott erzählt und vom Dienst, aber auch von einem immerwährenden Kampf gegen Entmutigung, gegen Überforderung, gegen Einsamkeit, gegen Krankheit. Und im letzten Drittel des Buches hat man so das Gefühl, jetzt, der Durchbruch ist da. Jetzt wird's gut. Und dann endet das Buch mit so einem erneuten Zusammenbruch und eigentlich einem großen Fragezeichen. Und ich muss gestehen, dass ich so eine christliche Autobiografie noch nicht gelesen habe. Mit so einem offenen, fragenden Ende. Aber die Erfahrung, von der Astrid Eichler da spricht, das ist etwas, was ich oft in meinem Leben erlebe. Immer wieder Hoffnung, Aufbruch, Gutes, aber dann eben auch immer wieder Rückschläge, Entmutigung, Kampf. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. Vielleicht denken wir uns immer wieder, wie können wir denn mit solchen Rückschlägen leben? Wie können wir damit besser umgehen? Wenn man sich so verschiedene Biografien von größten Persönlichkeiten anschaut, dann scheint im Nachhinein ihr Leben ja irgendwie so ganz stringent wie so eine Einbahnstraße in den Erfolg zu sein. Aber wenn man genauer hinsieht, dann ist es durchaus nicht alles leicht oder in eine Richtung führend. Vielmehr eben gibt es da jede Menge persönliche Krisen. Und ich glaube, das ist so, weil es in keinem Leben ohne Krisen durchgeht. Aber diese Männer und Frauen zeichnet etwas Besonderes aus. Und das ist Resilienz, so nennt man das in der Psychologie. Resilienz, das ist die Fähigkeit, Krisen nicht nur irgendwie zu überstehen, sondern durch die Bewältigung der Krise die eigene Persönlichkeit zu stärken. Was wirklich wirksame Menschen in dieser Welt auszeichnet, ist so eine Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen. Das ist wie so eine Fähigkeit von so einem Stehaufmännchen. Kennen Sie vielleicht, ja? Wo man so, da kann man das oben runterdrücken und zack, ist es wieder oben. Ja? Und das kann man so oft machen, wie man will. So eine Art seelisches Immunsystem, würde ich das mal nennen. Denn jeder Mensch erlebt Rückschläge, Enttäuschungen, Krisen. Und manche Menschen werden davon zutiefst entmutigt und verzweifeln darüber. Und das ist ein Geschäft, was mir ja täglich begegnet. Ja. Aber andere gehen gestärkt daraus hervor. Wie kann man das lernen? Darum geht es mir heute Morgen. Und ich möchte mit Ihnen eine biblische Figur anschauen, die in 10 Kapiteln des ersten Buch Mose, also von 35 bis 45, so ihre Geschichte hat. Es ist zu lang, um sie alle vorzulesen. Ich möchte so das erzählend heute ein bisschen mit Ihnen durchgehen. Ich glaube, den meisten ist die Geschichte sowieso sehr vertraut. Es geht um Josef. Josef, das Nesthäkchen in seiner Familie, der verwöhnte Liebling seines Vaters Jakob. Er war ein Junge mit großen Träumen. Er wollte einmal der Herr über seine 11 älteren Brüder sein. 10 ältere, einen jüngeren gab es, er war der zweitjüngste. Und er wurde bald eben zum Aufseher über die älteren Brüder vom Vater ernannt und betätigte sich als ungeliebter Spitzel. Petze im Familienkreis, macht nicht gerade beliebt. Seine Träume brachten ihm den Neid, den Hass und die Eifersucht seiner Brüder ein. Zuletzt wird er von seinen Brüdern entsorgt, in den Brunnen geschmissen, als Sklave in das Nachbarland Ägypten verkauft. Sein Leben scheint zu Ende, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Er ist in der Fremde und er ist ganz unten angekommen. Er ist ein Sklave ohne Aussicht auf Befreiung in einem fremden Land. Und dann erleben wir, was wir in dem Leben von Josef öfters erleben, nämlich, dass er nicht aufgibt. Er beginnt, aus dieser Krise das Beste zu machen. Er arbeitet für seinen Herrn Potiphar hart und er hat Erfolg. Nach einiger Zeit ist er aufgestiegen zum Obersklaven. Diesmal, weil er tatsächlich etwas geleistet hat. Und bald vertraut ihm sein Herr seinen ganzen Besitz an. Er wird wie so ein Manager über den Besitz seines Herrn. Und es ist diese privilegierte Stellung und das ist sicherlich das Größte, was ein Sklave in der damaligen Zeit erreichen konnte. Josef hatte es geschafft. Doch diese Hochphase dauert nicht lange, bis der nächste Einbruch kommt. Zu Unrecht wird er der sexuellen Belästigung angeklagt und kommt ins Gefängnis. Vermutlich bewahrt ihn seine gute Arbeit bei Potiphar davor, die Todesstrafe zu bekommen. Aber es ist deutlich, dass er eigentlich keine Chance hat, da wieder rauszukommen. Sein Leben ist gelaufen, mal wieder, denkt man. Aber wieder können wir beobachten, wie Josef sich aufrappelt, wie er beginnt, auch im Gefängnis gute Arbeit zu leisten. Er wird bald zum geschätzten Mitarbeiter des Gefängnisaufsehers und er hat ein offenes Ohr für seine Mitgefangenen. Auf diesem Weg kommt er tatsächlich wieder frei und dann steigt er zum zweiten Mann im Staat auf. Eine zutiefst beeindruckende Biografie, dieser Josef. Er besteht Krisen, die so ungewöhnlich hart und unbarmherzig sind. Aber diese Krisen zerbrechen ihn nicht, sondern sie machen aus einem verwöhnten Angeber einen Mann, der am Schluss in der Lage ist, einen Staat vor der Hungerkatastrophe zu bewahren und seine Familie noch mit dazu. Ein Mann, der mit Fleiß, mit Geschick, mit Fantasie ungewöhnliche Pläne entwirft und die dann durchführt. Ich glaube, Josef ist fast so etwas wie der Prototyp eines resilienten Menschen. Was zeichnet so resiliente Menschen aus? Die Psychologie nennt drei Eigenschaften. Das eine, das klingt jetzt so ein bisschen verkopft, aber Sie werden merken, was ich meine. Interne Kontrollüberzeugung. Resiliente Menschen glauben, dass ihr Handeln Einfluss hat. Einfluss auf die Situation. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Lage und sie werden aktiv. Sie besetzen Selbstkontrolle und können ihr Handeln und ihre Emotionen kontrollieren. Josef war sich nicht zu schade, auch als Sklave und im Gefängnis Hand anzulegen. Er wird aktiv, er setzt sich ein, auch da, wo er scheinbar keine Perspektive hat und keinen Grund hat, eigentlich sich noch besonders zu engagieren. Das finde ich beeindruckend. Anscheinend weiß er, hat er so eine innere Überzeugung, dass er selbst in dieser unfassbar schweren Situation noch Möglichkeiten hat, sein Leben zu gestalten. Und der Erfolg gibt ihm recht. Und gleichzeitig verfügt er über eine gute Selbstkontrolle. Die braucht er, als die Frau seines Herrn Potiphar beginnt, ihm nachzustellen. Er ist jung, und das eine mächtige Frau, die für ihn verfügbar ist. Es wäre ein leichtes gewesen, zuzugreifen. Und er hätte gute Entschuldigungen gehabt. Ich konnte doch gar nicht anders. Was hätte ich denn tun sollen? Wenn mein Leben sowieso so blöd läuft, dann dürfte ich mir doch wenigstens diese Eskapade erlauben. Aber Josef widersteht. Er bleibt seinen ethischen Maßstäben treu. Er weiß, was vor Gott recht ist und er handelt danach. Also er hat diese diese aktives, ich stehe für das ein, ich übernehme Verantwortung. Und ich glaube, das ist genau das Umgekehrte zu dem, in dem wir manchmal feststecken, nämlich so eine Opfer, ein Opfermuster, nenne ich das mal, begegnet mir ganz viel in meiner Seelsorge, wo so dieses innere Gefühl von, da kann ich sowieso nichts machen, dem bin ich ausgeliefert. Nein. Ein zweites, was resiliente Menschen auszeichnet, ist, dass sie Herausforderungen annehmen und dass das Leben eben positive Möglichkeiten der Veränderung bringt, dass sie einen Nutzen ziehen können aus Brüchen und Unglücken. Man sagt das ja so schön, dass Krise Chance auch heißt. Ja. Eine positive Lebenseinstellung. Ich glaube, Josef hatte jeden Grund, in Selbstmitleid und Verzweiflung zu versinken. Das Schicksal hat ihm zweimal richtig übel mitgespielt. Zweimal steht er vor dem völligen Nichts. Und doch begreift er diese Krisen als Herausforderung. Er lernt zum Beispiel bei Potiphar die Verwaltung eines großen Haushalts. Die Sklaverei ist für ihn so eine Art Managementschule. Und ohne diese Fähigkeiten hätte er seine spätere Aufgabe überhaupt nicht bewältigen können. Aber im Gefängnis, auch da lernt er. Er hat offene Augen für andere. Er spendet Trost und Hilfe, statt um sich selbst zu kreisen. Und er lernt Geduld, er lernt Durchhaltevermögen, er lernt Treue, er lernt Liebe. Und all das treibt ihn nicht von Gott weg, sondern hin zu ihm. Er stärkt sein Vertrauen in Gott. Und ich glaube, all diese Eigenschaften nutzen ihm in der späteren Zeit, wo er dann erfolgreich ist. Ein drittes, nämlich resiliente Menschen wissen, dass ihr Leben einen Sinn macht. Sie wissen um ihre Bedeutung und den Wert ihres Daseins. Und aus dieser grundsätzlichen Selbstannahme können sie sich neue Ziele stecken und auch in Krisen daran festhalten. Václav Havel, der erst Widerstandskämpfer war und dann später Ministerpräsident in der freien Tschechoslowakei, sagte einmal, Hoffnung ist nicht das Wissen, dass etwas gut ausgeht, sondern Hoffnung ist das Wissen, dass etwas richtig ist, egal wie es ausgeht. Ich glaube, darum geht es, zu sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ausgeht, aber ich weiß, dass es richtig ist und deswegen halte ich daran fest. Ich glaube, dass das, was ich hier durchmache, einen Sinn macht. Ich glaube, dass mein Wert von Gott abhängt. Josef vertraute so in allem auf Gott. Er wusste, dass sein Leben vor dem ewigen Gott einen Sinn und ein Ziel hatte. Und er hatte die Zusage Gottes, dass Gott noch etwas mit seinem Leben anfangen wollte. Und ich glaube, das hat ihm die Kraft gegeben, festzuhalten, sich selber, aber auch Gott nicht aufzugeben. Ich glaube, es gibt bis heute so beeindruckende Persönlichkeiten, die durch tiefe Krisen gegangen sind und dennoch von diesen Krisen nicht zerstört, sondern gestärkt wurden. Als erstes ist mir da zum Beispiel Nelson Mandela eingefallen. Ein Kämpfer für die Gleichheit der schwarzen Bevölkerung im Apartheid-System von Südafrika. Und über Jahrzehnte war er im Gefängnis eingesperrt und hatte doch als alter Mann die Kraft und die Liebe, als erster schwarzer südafrikanischer Präsident, die Erneuerung dieses Unrechtsstaates anzugehen, ohne sich an seinen ehemaligen Peinigern zu rächen. Ich glaube, dass er dadurch einen friedlichen Wandel in Südafrika überhaupt erst möglich gemacht hat. Oder ich denke zum Beispiel an Corrie ten Boom, holländische Widerstandskämpferin, die in der Nazi-Zeit in Bergen-Belsen eingeliefert ward. Sie überlebt die unmenschlichen und grausamen Bedingungen des KZ dort. Sie überlebt sie nicht nur, sondern sie ist in dieser Zeit für ihre Mithäftlinge ein lebendiges Zeugnis von der Liebe Gottes und verwendet auch nach dem Sturz der Nazi-Diktatur und ihrer Befreiung ihr Leben, um von dieser Liebe zu berichten. Zutiefst beeindruckende Frau. Und ich glaube, es gibt auch ganz unbekannte Menschen, ja, die durch Krisen gestärkt wurden, die einen Blick bekommen haben für andere. Ich habe einen von Kerstin Cameron zum Beispiel gehört, einer Frau, die in Tansania lebte, als ihr Mann Selbstmord beging. Und kurz später stand die Polizei vor der Tür und Frau Cameron wurde ins Gefängnis gebracht, weil die Familie ihres Mannes den Verdacht ausgesprochen hatte, sie hätte ihren Mann umgebracht. Ein Jahr lang saß sie unschuldig und unter fürchterlichen Bedingungen in einem tansanischen Gefängnis. Und sie berichtet, dass sie von einem fürchterlichen Zorn erfüllt war. Und dann, nach ein paar Wochen, beginnt sie, sich in der Zelle umzuschauen. Da haust sie mit 100 Frauen in einem Raum. Und sie begreift, dass viele hier ebenfalls unschuldig sind oder wegen irgendwelcher Kleinigkeiten weggesperrt wurden. Oft werden sie dennoch von ihrem Dorf und ihrer Familie verstoßen und haben dann auch nach ihrer Entlassung eigentlich keine Zukunft mehr. Und das hat Frau Cameron veranlasst, nach ihrer Befreiung ein Projekt zu gründen, das diese Frauen auffangen und ihnen die Möglichkeit eines Existenzaufbaus geben soll. Ich glaube, darum geht's, genau die Augen offen zu kriegen. Ich musste zum Beispiel an eine Patientin von mir denken, die mir erlaubt hat, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, weil sie sie selber als Zeugnis benutzt. Sie ist in einen Unfall geraten. Und in diesem Unfall ist ihr Mann und ihre Tochter ums Leben gekommen. Und sie selbst ist so verbrannt, dass ihre Haut eigentlich eine einzige Narbe ist. Sie hat gesagt, nach 40 Operationen hätte sie aufgehört zu zählen. Und diese Frau ist ein lebendiges Zeugnis dafür, wie Jesus ihr Leben gebraucht. Sie hat Mut geschöpft und Hoffnung. Und sie hat gesagt, ich möchte von meiner Lebensgeschichte erzählen, weil ich erlebt habe, dass Gott trotz meiner Narben, trotz dieser tiefen Wunden, mein Leben gebrauchen kann. Diese Welt ist nicht fair. Wir erleben oft Enttäuschung und Ungerechtigkeit und trotzdem ist da ein liebender Gott, der für unser Leben das Gute will. Und das ist ja irgendwie manchmal wie so ein unüberbrückbarer Gegensatz. Es macht aber durchaus einen Unterschied, ob ich mich an ihn halte. Und dass er in meinem Leben wirken kann, dass ich ihn hineinlasse, auch in meine Krisen. Dass ich nicht aufgebe, dass ich ihm die verwundeten Stellen meines Lebens hinhalte. Vielleicht sagen Sie ja im Blick auf die Josef-Geschichte, kein Wunder, dass der irgendwie durchgehalten hat. Bei dem war Gott ja ganz spürbar dabei. Und es stimmt, vielen Menschen damals fiel auf, dass Josef unter einem besonderen Segen Gottes stand. Aber ich glaube, dass Gott nicht nur Josef damals die Zusage seiner Nähe und seines Segens gemacht hat, sondern dass diese Zusage für jeden Einzelnen von uns heute gilt. Gott verschont uns nicht vor dem Bösen. Aber er hat uns gesagt, dass er bei uns ist und dass er uns segnen wird. Und dann geht die Frage wieder an uns zurück, ob wir das in Anspruch nehmen wollen, ob wir bereit sind, wieder aufzustehen, uns auf die neuen, manchmal auch schlechteren Umstände einzulassen, zu sagen, ja, mit deiner Hilfe. Was können wir also tun, um in Krisen besser gewappnet zu sein? Ich glaube, es geht erstens darum, dass wir zu einem positiven Selbstbild finden. Ich habe vorhin gesagt, resiliente Menschen wissen, dass ihr Handeln etwas verändern kann. Sie suchen Lösungsansätze, weil sie wissen, dass sie in ihrem Leben etwas bewegen können. Und ich beobachte oft, dass wir in diesem Punkt uns fürchterlich im Wege stehen. Eine Freundin zum Beispiel von mir ist eine wirklich tolle Frau. Sie ist warmherzig, sie ist intelligent, mit einer Fülle von Dingen begabt. Das kann eigentlich jeder sehen, der sie kennt. aber sie steckt voller innerer Selbstzweifel, ob sie überhaupt etwas zustande bekommt und fühlt sich minderwertig gegenüber anderen und das blockiert ihr Handeln und ihr Leben. Und ich kenne viele solcher Menschen, die nicht an ihre eigene Qualität glauben können und das ist so schade. Und wir müssen realisieren, dass das nicht christliche Demut ist oder Bescheidenheit, sondern eine teuflische Lüge, die uns das abspricht, was Gott in uns hineingelegt hat. Und diese Lüge dürfen wir zurückweisen. Wir sind sehr unterschiedlich. Jeden von uns hat Gott begabt. Nicht jeder hat so herausstechende Leitungsgaben, zum Beispiel wie Josef. Aber wir dürfen unsere Kräfte, unser Potenzial entdecken und nicht mit Neid auf das schauen, was andere haben. Nicht vergleichen. Und dann eben herausfinden, zu sagen, ja, das kann ich. Oder das möchte ich entwickeln. Ich musste an meine beiden Töchter denken. Die sind ja mittlerweile schon ziemlich groß. Aber als sie klein waren, so mit 4, haben beide Fahrradfahren gelernt. So nach 2 Jahren war dann die zweite auch dran. Und sie haben das eigentlich beide relativ schnell und gut gelernt. Und doch war, wie sie das gelernt haben, so unterschiedlich, dass ich darüber nur staunen konnte. Die Ältere hatte sich das vorgenommen und ging mit ganz viel Verbissenheit irgendwie ans Werk. Gleichzeitig kämpfte sie ständig gegen so eine innere Entmutigung. Jedes Mal, wenn sie wieder nicht weiter als so ein paar Pedalumdrehungen geschafft hatte, dann war sie den Tränen nahe und sagte, ich schaffe das nicht. Und das war wirklich furchtbar. Ich habe versucht, sie zu trösten, zu ermutigen, dass das keiner so schnell schafft, dass man da eben üben muss und weiter geht's. Meine jüngere Tochter hat das keinen Deut schneller geschafft als meine ältere. Aber sie hat das völlig anders angegangen. Wenn sie ein paar Pedalumdrehungen geschafft hatte, dann stoppte sie und guckte mich an und sagte, Mama, war das nicht gut? Das habe ich doch toll gemacht, oder? Sie hatte wie so eine innere Ermutigung, ständig für sich selbst. Und deswegen hat sie das locker geschafft. Und ich glaube, so dürfen wir mit uns umgehen. Dass wir einander, aber auch uns selbst sagen, nicht schlimm, aber das hast du schon mal geschafft, super, weiter geht's. Seien Sie für sich selbst und für andere eine Quelle der Ermutigung und nicht der Entmutigung. Es gibt zu viel Entmutigung in dieser Welt. Wir dürfen ermutiger sein. Und ich glaube, das Zweite, um das es geht, ist, zu einem positiven Gottesbild zu finden. Wissen Sie, warum das Stehaufmännchen immer wieder nach oben schnellt, egal wie oft man es nach unten drückt? Das ist, weil unten drin ein Gewicht ist, ganz tief. Ja? Und das zieht den Rest immer wieder nach außen. Es ist so ein Geerdetsein. Und ich glaube, darum geht es bei unserem Leben auch. Dass wir einen Schwerpunkt haben bei Gott, gewurzelt sind in ihm. Wenn wir in Krisen kommen, dann kommen ja oft auch so Fragen wie, warum lässt Gott das zu? Ich habe mich doch an ihn gehalten, wie kann mir trotzdem etwas so Böses widerfahren? Und ich glaube, dass es Josef genauso ging. Es ist nicht fair in dieser Welt. Das ist die traurige Wahrheit, vor der uns Gott auch nicht bewahrt. Und dennoch zu sehen, dass wir ihn neu kennenlernen dürfen. Manchmal vielleicht noch einmal. Seine guten Absichten für uns zu entdecken. Josef musste lernen, dass ihn Menschen enttäuschten, verrieten, im Stich ließen oder auch einfach vergaßen. Aber er hat sich auf die Zusagen Gottes gestellt. Und ich glaube, das dürfen wir auch. Uns die Zusagen aus der Bibel zu holen und zu sagen, die meditiere ich, die lese ich, die schreibe ich mir an die Wand, sodass ich sie immer wieder darüber stolper und ich sage, das ist die Wahrheit, die will ich ergreifen. Und ich glaube, dass das unser Leben verändern wird. Gott hat uns nicht aufgegeben. Und so dürfen wir diesen schönen Spruch immer wieder nehmen. Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Oder was ich jetzt letztens gehört habe, das ist für Mädchen, echte Frauen nehmen die Scherben und basteln sich daraus eine Disco-Kugel und tanzen. In diesem Sinne, wir können nicht tiefer fallen als in die Hände eines liebenden Gottes. Amen.